Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verpackt und Zugeklebt. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. In der heutigen Folge gehen wir zusammen 7 Schritte oder vielleicht noch ein paar mehr. Als Wegbegleiter für diese Folge darf ich Elisabeth Graut begrüßen. Sie promoviert gerade an der Tallinn University of Technology. Ihre Schwerpunktthemen sind die Nachhaltigkeit und das Innovationsmanagement. Ebenfalls ist Elisabeth Gründerin von 7-Step-Solution, einem Unternehmen, welches anderen Unternehmen beim Transformationsprozess zu einer nachhaltigeren, zirkulären Wirtschaft hilft. Wir sprechen heute darüber, warum es wichtig ist, Nachhaltigkeit in sein Unternehmen zu integrieren, wie Verpackung und Circular Economy zusammenpassen und was man für ganz praktische Schritte gehen kann, um dieses Thema bei sich im Unternehmen umzusetzen. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an dich, Elisabeth. Schön, dass du dir heute die Zeit für diese Podcast-Folge genommen hast.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Elisabeth, um dich als Mensch, Person so ein bisschen am Anfang besser kennenzulernen, habe ich einen kleinen Fragenhagel mitgebracht. Das heißt, 5 Fragen und das Ziel wäre, dass du möglichst spontan auf diese Fragen antwortest und gar nicht lang überlegst.
Okay.
Du bist bereit?
Ja,
alles
sehr
klar. Cool. Wir fangen an. Was ist der beste Rat, der dir jemals gegeben wurde?
Vertraue dir selbst.
Wenn du eine Klasse in einem Thema unterrichten müsstest, wie würde dieses Thema heißen?
Nachhaltigkeitsmanagement.
Okay. Frage Nummer 3. Wenn du niemals mit dem Thema Nachhaltigkeit in Kontakt gekommen wärst, was würdest du dann heute machen?
Veranstaltungskauffrau.
Dann, wie bist du zum Thema Nachhaltigkeit gekommen?
Ja, einen Satz darf ich sagen.
Bei dir dürfen es auch 2 sein.
Also, ich bin, seitdem ich 12 bin, Vegetarierin. Ich bin hier in der Gegend aufgewachsen. Wir müssen uns einfach nur mal umschauen. Die Natur ist hier sehr präsent. Wenn man immer mal wieder sieht, wie wir in diese Natur auch eingreifen, dann hat mich das irgendwie berührt. Und das schon seitdem ich sehr, sehr klein bin. Und nach besagter Ausbildung habe ich angefangen, erstmal BWL zu studieren und mich dann aber doch damit zu beschäftigen, wie wir auch die Wirtschaft nachhaltiger gestalten können. Mhm. Und so bin ich zur Nachhaltigkeit gekommen.
Okay, und jetzt promovierst du sogar mit diesen Schwerpunktthemen.
Genau, und habe eine Firma dazu.
Cool. Und das wäre auch schon die letzte Frage im Fragenhagel. Was macht denn deine Firma, die 7-Step-Solution? Heißt komplett englisch ausgesprochen, oder?
7-Step-Solution?
Ja.
Genau. Was machen wir? Wir schreiben Nachhaltigkeitsberichte, wir rechnen Klimabilanzen, wir helfen Unternehmen dabei, ihre Produkte zu verändern, dass sie circular sind. Also dieses ganze Thema Kreislaufwirtschaft, Circular Economy ist sehr präsent. Wir machen Nachhaltigkeitsstrategien, Innovationskonzepte. Macht ganz viel Spaß.
Cool. Also ihr beratet Firmen, aber arbeitet auch dann wirklich Handlungsanweisungen aus für die?
Ja, aber nicht wir arbeiten sie aus, sondern wir arbeiten sie gemeinsam aus.
Ah, okay, cool.
Stellst dir vor, wir haben ein Unternehmen, alle ab 250 Mitarbeitenden werden in den nächsten Jahren, also alle größeren Unternehmen, werden in den nächsten Jahren berichterstattungspflichtig. Frag mal heute jemanden, ob er eine Klimabilanz schreiben, aussagen kann, außer den Großen.
Mhm.
Und deswegen, ich habe früher das in einem großen Konzern auch hier im Kreis, ich kann ihn auch nennen, Würth gemacht und habe das jetzt transformiert eben für kleine und mittelständische Unternehmen.
Okay, stark. Wir kommen nachher nochmal auf dieses Thema Nachhaltigkeitsberichte und auch Bilanzierung zurück. Zu Beginn würde ich gerne für mich, für unsere Zuhörer zusammen nochmal so ein bisschen eine Basis schaffen. Wenn wir nochmal ganz vorne anfangen, warum ist es denn so wichtig, dass Unternehmen Nachhaltigkeit bei sich integrieren?
Nachhaltigkeit ist irgendwie ein Thema, was so manchmal ein kleines, man sagt die Geschmäckle mit sich bringt, weil man nicht genau greifen kann, was das bedeutet. Zum einen ist es natürlich die Verantwortung, die ein Unternehmen mit sich bringt in der Gesellschaft. Und das ist sowohl sozial, ökologisch, aber auch ökonomisch. Und diese Verantwortung, sich bewusst zu werden, das ist das eine. Wenn du aber anfängst, dich damit zu beschäftigen, dich mit deinen Auswirkungen zu beschäftigen, habe ich festgestellt, kann das auch sehr, sehr viel Innovation in einem Unternehmen wecken. Und wie zum Beispiel die Veränderung von eigenen Produkten oder wir eben genau angucken, wo sind die Klimafresser, wo sind die Punkte, die am meisten CO2 ausstoßen und wie können wir die wieder reduzieren. Und dann sprechen wir hier nicht nur um einen Goodwill, also etwas, wie wir die Erde verbessern, sondern tatsächlich auch Prozessverbesserungen. Geld können wir hier aktiv einsparen, wenn wir die gesamte Lieferkette betrachten und auch das Thema sozial eben hier besser integrieren. Wir brauchen uns nur umschauen. Das ganze Thema Energie ist gerade so präsent, aber auch wo kommen die Rohstoffe in der Zukunft her? Wie viel Verantwortung können wir in die Lieferkette auch geben oder übernehmen? All das werden Themen sein, die Unternehmen in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr beschäftigen werden.
Wenn so eine Firma sich bei euch meldet, ist da schon relativ großes Verständnis dafür dieses Thema? Oder müsst ihr dann, so wie du das gerade runtergebrochen hast, muss das dann von eurer Seite passieren? Also kommen die und sagen, Nachhaltigkeit, uns ist genau bewusst, was wir machen müssen, oder Nachhaltigkeit, keine Ahnung, fangt mal ganz vorne bei uns an.
Häufig ist das Thema Nachhaltigkeit mit den ökologischen Themen behaftet. Das ist auch das, was den meisten, wahrscheinlich auch den Hörerinnen, jetzt in den Kopf gekommen ist. Und dafür hat jeder so sein eigenes Verständnis. Und mit diesem Verständnis kommen die Leute zu uns. Und das ist unterschiedlich. Wenn es jetzt ein Unternehmen ist, das schon von Natur aus, von Grund auf in der DNA integriert Nachhaltigkeit hat, dann müssen wir natürlich nicht mehr diese Extra Mile gehen, die wir gerne gehen. Ich gebe super gerne Schulungen zu all den Themen und erkläre, wie sich das ineinander aufbaut. Aber es kommen auch große Unternehmen, die eine ganze Nachhaltigkeitsabteilung schon haben, die, wie gesagt, mal den frischen Blick von jemand Externen brauchen und um nochmal die Zahlen glatt zu ziehen und vielleicht auch Erfahrungen aus anderen Unternehmen mitbringen. Also beides ganz offen, ganz spannend, von klein bis groß.
Nochmal für mich auch zum Verständnis, hätte ich vielleicht auch vorher schon fragen können, aber 7 Steps Solution, was umfasst denn diese 7 Schritte? Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, zu dir kommen würde oder zu euch, würdest du dann mit mir einen 7-Schritte-Plan durchlaufen und dann hätte ich alle notwendigen Werkzeuge an der Hand? Oder was beinhaltet diese 7 Schritte?
Spannende Frage. Die 7 Schritte ist eigentlich ein Konzept aus der Literatur. Jetzt hast du vorhin schon erzählt, dass ich auch noch Wissenschaftlerin bin, die sich dann diese 7 Schritte nochmal genauer unter die Lupe genommen hat und darauf eben ihr Unternehmen aufgebaut hat. Und die 7 Schritte ist eine Prozessentwicklung. Wir fangen an mit einer Strategie, einer Vision, die auszuarbeiten. Viele Unternehmen wissen gar nicht, wo sie anfangen müssen und können und auch wie sie ihre Ressourcen bündeln können. Da gehen wir rein und versuchen, hier Hilfestellungen zu geben. Wir gucken uns als 2. Schritt dafür die Rahmenbedingungen an, welche gesetzlichen Anforderungen hat das Unternehmen oder was kommt in der Zukunft auf das Unternehmen zu? Ich habe vorhin schon mal von dem neuen Gesetz der Berichterstattung oder der Veröffentlichung von nicht finanziellen Kennzahlen, nennt sich jetzt CSRD, da kommen jetzt in ganz, ganz viele verschiedene spannende Gesetze auf Europaebene auf uns zu. Wir gucken uns an, passen die zu diesen Unternehmen? Dann schauen wir uns als nächstes an, welche Stakeholder, mit wem ist dieses Unternehmen denn in Kontakt? Die eigenen Mitarbeitenden befragen, die KundInnen befragen, Lieferanten befragen und schauen, welche Themen wirklich präsent sind. Dazu gehört aber auch noch alle weiteren, also die sekundären Stakeholder, das Umfeld, die Konkurrenz sich angucken. Was passiert im Markt? Das machen wir im Schritt 3. Und dann fängt eigentlich schon an, dass darauf bauen wir dann, das braucht man auch alles für die Strategieentwicklung. Dann fängt das ganze Datenanalysieren an. Stell dir vor, wie du machst, ein Unternehmen kommt auf uns zu und sagt, wir möchten gerne eine Klimabilanz erstellen. Dann musst du erstmal unterteilen, okay, was für eine Energie verbraucht ihr? Wo verbraucht ihr Energie? Welche Autos fahrt ihr? Und diese Daten müssen wir alle erst einmal bekommen und sichten. Und sie dann analysieren und daraus, wenn wir alles zusammen haben, eine konkrete Maßnahmenpläne erstellen. Das ist Schritt 5. Und ja, Schritt 6 ist mehr oder weniger das alles aufschreiben, in ein Reporting bringen, es so aufarbeiten, dass das Unternehmen auch damit arbeiten kann in der Zukunft. Und in die 7, so wie immer, Prozessoptimierung.
Okay, stark. Das heißt, ihr seid eigentlich diejenigen, die einmal die Firma komplett auf den Kopf stellt, wenn es zu so einer Energiebilanz kommt und danach dann aber wirklich auch was bei rumkommt.
Ja, Transformation heißt ja, wir formieren etwas neu. Ja. Und das geht aber nur zusammen mit dem Unternehmen. Hm. Ich kann ja nicht hingehen und sagen, ich mache mal alles auf, ich wende alles einmal. Nein, das sind Schritte, die wir zusammen gehen. Das ist Change Management. Darüber promoviere ich auch, wie man so einen Change Management Prozess in Unternehmen leichter bringt. Hm. Ja, genau. Und ich freue mich auf jeden Fall immer auf jedes Unternehmen, das, egal in welchem Stadium, auf uns zukommt. Mhm.
Du hast es jetzt schon erwähnt, Nachhaltigkeitsberichte, Bilanzierung, da kommen auf Europaebene einige Gesetze auf die Unternehmen zu. Die spielen also eine wichtige Rolle. Was passiert denn, wenn ich die einfach ignorieren würde als Unternehmen?
Also wir haben jetzt von der Berichterstattung, CSRD nennt sich da das europaweite, die europaweite Richtlinie, nach der müssen alle Unternehmen, die eben größer sind wie 250 Mitarbeitende und dann noch ein paar andere Thematiken erfüllt haben, ich glaube 40.000 Euro Umsatz, mehr als 20 Millionen, sorry, 20 Millionen Bilanz, ich habe es mir extra aufgeschrieben, die müssen dann berichten. Jetzt schauen wir uns das mal auf Europaebene an. Das sind in Europa, ich glaube, um die 30.000 Unternehmen, die jetzt plötzlich verpflichtet werden. Das hört sich vielleicht nicht viel an, aber allein in Deutschland sind das 15.000 Unternehmen. Das heißt, im Moment waren in Deutschland circa 5.000 verpflichtet und wir sind auf 15.000 und in Europa waren es vorher 12.000 und das steigt jetzt eben
auf die 30.000.
Warte mal, ich muss mal ganz kurz nachgucken. Ich glaube, das sind 50.000 Unternehmen europaweit. Anyway, richtig, richtig große Menge, die jetzt plötzlich vor der Herausforderung steht, wir müssen jetzt hier irgendwie uns komplett nackig machen und über alle Themenbereiche, und du hast zwar gerade Klimabilanz gesagt, und das ist ja nur ein Punkt. Das ist dieser Punkt, auf den gerade alle gucken. Aber es geht auch, dann kommt noch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz dazu. Dann kommen noch ganz, ganz viele andere Thematiken dazu. Und ja, und Unternehmen stehen jetzt erstmal da und wissen noch gar nicht, wie. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist das, wie wir Finanzkennzahlen mal vor 70, 80 Jahren eingeführt haben. An dem Punkt stehen wir jetzt mit den gesamten Nachhaltigkeitskennzahlen und das muss sich jetzt alles erst entwickeln und jedes Unternehmen darf das erstmal aufbauen.
Das ist erstmal viel Arbeit, also man muss sich da reinarbeiten und auf der anderen Seite kann das ja auch Vorteile bieten. Wenn jetzt ein Unternehmen sich da dran macht, kannst du mal für uns ein bisschen aufschlüsseln, was bringt das für ganz praktische Vorteile mit sich, wenn ich jetzt sage, okay, ich widme mich diesem Thema?
Ja, erstmal die ganzen weichen Vorteile, Imageverbesserung. Das Thema, wenn man Nachhaltigkeit nicht mit im Unternehmen schon integriert hat, neue Mitarbeitende zu finden, ist sehr, sehr grundsätzlich schwierig. Und dann aber muss man irgendwie ein gut attraktiver Arbeitgeber sein. Das kann man damit sehr, sehr gut steigern. Sieht man auch in sehr, sehr vielen Unternehmen, die das schon länger mit sich, mit nach vorantreiben. Unique Selling Point, wenn man der Erste in seinem Branche ist, der vorangeht, danach werden sich alle anderen ausrichten. Innovationsförderung habe ich vorhin schon mal gesagt. Wenn du dich damit beschäftigst, Circular Economy einzuführen, deine Produkte auf den Kern nochmal betrachtest, neue Designkriterien entwickelst, kann das zu ganz neuen Businessmodellen auch führen. Da kann ich auch gleich nochmal ein spannendes Beispiel geben. Kosteneinsparung haben wir vorhin auch schon mal gesagt. Natürlich kostet es am Anfang, um diese ganzen Themen einzuführen, aber wenn man sich dann den Gesamtprozess wirklich von Lieferant bis Endkonsument anschaut, können hier auch einige Kostenpotenziale sich auftun. Wir stellen uns alle zukunftsfähig auf, weil wenn wir nicht Nachhaltigkeit mitdenken, also wie sollen wir da noch weiterhin zukunftsfähig agieren als Unternehmen? Deswegen ist es schon, also es ist eine Investition in die Zukunft, sich da neu aufzustellen. Ja, und wenn du möchtest, kann ich gleich noch mal ein Beispiel zu diesen Circular Economy Businessmodellen. Mhm. Es gibt da verschiedene Businessmodelle. Unter anderem sind solche Modelle wie eher benutzen statt besitzen, ist eines der größten Circular Economy Businessmodelle. Das heißt, Unternehmen stellen ihre Produkte ihren KundInnen nur noch zur Verfügung und besitzen sie aber selber noch.
Also so Leasing-Modelle, oder?
Ja, es ist eine Art von Leasing. Ich erkläre dir gleich ein Beispiel. Es gibt ein US-amerikanisches Unternehmen, die Büromöbel ausstattet. Es gibt, das ist eins, es gibt super viele, die sowas machen. Und diese Büromöbel werden angeboten für die Ausstattung eines gesamten Gebäudekomplexes. So, und jetzt haben sie einen relativ hohen Preis und sagen, naja, wir können aber die Materialwerte wieder rausrechnen, wenn wir einen 10-Jahres-Überlassungsvertrag mit euch abschließen, rechnen somit quasi diese Materialkosten raus, weil wir kriegen die, also das Unternehmen kriegt die Produkte dann am Ende des Tages wieder. Und damit haben sie sich quasi von allen Konkurrentinnen, die sonst angeboten haben, nach unten gedammt. Deswegen haben sie den Auftrag auch schon kostentechnisch gewonnen. Und nach 10 Jahren musst du sowieso auswechseln, die meisten Sachen. Und der Vorteil für dieses Unternehmen ist Kundenbindung, Auslagerung von Materiallagern. Sie brauchen dieses Lager nicht zu bezahlen, weil der Kunde das für sie übernimmt. Und sie können die Produkte so hochwertig herstellen, dass der Kunde, der das Produkt von denen verwendet, ein sehr viel hochwertigeres Produkt bekommt. Und sie haben ihren Prozess intern so umgestaltet, dass sie innerhalb von Sekunden diese Produkte eben wieder separieren können in ihre einzelnen Materialien und somit zu recht schnellen Prozessen wieder zu neuen Produkten herstellen können. Und ich finde, das ist eine ziemlich krasse Innovation und eine ganz andere Art an Businesses heranzugehen.
Ist mega spannend. Also für mich sind es auch ganz neue Einblicke. Wenn wir jetzt mal noch mal so ein bisschen die Kurve bekommen, wir sind ja ein Podcast, der auch so im Mittelpunkt die Verpackungsbranche hat. Wie sieht es denn konkret aus, wenn es zum Thema Verpackung kommt? Welche Rolle spielen die im Bereich Nachhaltigkeit?
Ja, also grundsätzlich Nachhaltigkeit und Verpackung, ich glaube, wir brauchen nicht da viel darüber reden, weil jeder ungefähr immer über Verpackungen schimpft. Und da ist ja auch ganz viel Wandel schon. Es wird ganz, ganz viel schon gemacht in dem Bereich. Verpackungen grundsätzlich auch zu verteufeln, wäre auch nicht das Richtige, weil sie ja auch noch Aufgaben zu erfüllen haben. Also es gibt ja Gründe, warum es Verpackungen gibt, sei es der Produktschutz oder Warnhinweise oder vielleicht auch nur der Marketingzweck. Mhm. Ja, den kann man dann hinterfragen, aber es gibt Gründe. Und deswegen möchte ich an der Stelle auf jeden Fall sagen, Verpackungen grundsätzlich nicht immer schlecht zu reden. Nichtsdestotrotz gibt es die Unterschiede, also es gibt drei verschiedene Nachhaltigkeitsstrategien. Das ist Suffizienz, Effizienz und Konsistenz. Wir hier in unserem Breitengraden werden sehr stark auf die Effizienz getrimmt quasi. Heißt, das braucht es auch nicht jetzt erklären, mit möglichst wenig Input möglichst großen Output zu generieren. Die Suffizienzstrategie hinterfragt aber zum Beispiel eine Verpackung, ob wirklich die gesamte Masse der Verpackung notwendig ist. Und ich bin mir sicher, dass auch alle Hörerinnen schon mal eine Verpackung in der Hand hatten und gedacht haben, in der Form wäre es jetzt nicht notwendig gewesen. Und das kann man hinterfragen. Das ist so, okay, ein Punkt. Effizienz haben wir schon besprochen, ist der zweite. Und die Konsistenz, da komme ich jetzt wieder auf die Kreislaufwirtschaft. Wie kann man zusammenarbeiten? Wie kann man vielleicht Verpackungen auch standardisieren? Kann man Verpackungen in Sortenreinheit herstellen? Also diese Mischmaterialien sind ja die Herausforderung für eine zirkuläre Wirtschaft. Wenn ich habe letztens einen Kaffeebecher in der Hand gehabt, der die Werbung drauf hatte mit 40% abbaubaren Ressourcen. Aber trotzdem der Kunststoff mit diesen abbaubaren Holzspänen oder so war das, glaube ich, zusammengemischt. Danach kann ich den nie wieder verwenden, weil beide Materialien unwiederbringlich zusammengeschmolzen wurden. Und solche Dinge zu betrachten, zu beachten, wenn man Verpackungen herstellt oder sich ein Ranking aufsetzen, sowas wie Wiederverwendbarkeit, Minimalismus, Sortenreinheit, Natürlichkeit, also muss auch eine Verpackung eingefärbt werden, kann ich auch der graue Kunststoff das sein. Gesundheit finde ich auch noch einen wichtigen Punkt. Und sowas zu ranken und sich zu überlegen, in welcher Reihenfolge man sowas angeht, das sollten Unternehmen angehen.
Sehr stark. Habe ich auch was Neues gelernt. Suffizienz, sehr schönes Wort, wie ich finde. Wir kommen zum Schluss nochmal so auf diesen Bereich, wo du auch wirklich sagst, da geht ein Stück weit dein Herz auf, KMUs, kleine mittelständische Unternehmen, denen auch zu helfen und die beraten und voranzubringen. Bei denen ist es ja manchmal so, da sind die Ressourcen knapp und Experten sind auch rar auf diesem Gebiet. Wie können die ganz konkret Nachhaltigkeit und auch Circular Economy umsetzen?
Also zum einen vernetzt euch, aber da sind wir ja hier heute ja auch schon an der richtigen Stelle. Tauscht euch aus. Nachhaltigkeit kann nur umgesetzt werden, wenn wir miteinander arbeiten und nicht gegeneinander und uns die ganze Zeit auch nicht diesen Austausch gewähren. Zur Verfügung stellende Leitfäden durcharbeiten, gucken, was es so grundsätzlich schon zur Verfügung auf dem Markt gibt. Es ist schon sehr, sehr viel da. Natürlich braucht man die Zeit, um dies zu screenen. Sich Hilfe suchen. Könnte man auch zu uns kommen, natürlich. Aber es gibt sehr, sehr viele andere noch. Und dann einfach anfangen. Anfangen, egal wo. Nicht denken, wow, es ist so viel, anfangen, weil erstens die Kundinnen, die Veränderung der Gesellschaft und auch die gesetzlichen Bestimmungen, die werden nicht auf das Unternehmen warten. Und fangt an, überlegt euch, wie man eine Klimabilanz zusammenstellt. Wo, in welchen Bereichen Ökologie, Ökonomie, Soziales seid ihr stark? Wo seid ihr noch nicht stark? Und werdet ihr das schon hinbekommen. Vielleicht jetzt habe ich sehr, sehr viel über mein Unternehmen geredet und wenig über meine Promotion. Genau so ein Thema betrachte ich gerade in der Promotion. Ich mache eine Studie zu, wie Circular Economy und Nachhaltigkeit in und kleine und mittelständische Unternehmen integriert werden kann und was für Change-Management-Prozesse, also welche Kultur muss man aufbauen. Darüber habe ich sehr, sehr viel gelesen. Darüber schreiben wir auch im Universitätsverbund auch einiges. Und ich speziell möchte gerne im nächsten Jahr auch so eine Feldanalyse machen für den Raum Hohenlohe-Heilbronn-Franken, um genau diese Unternehmen an dem heutigen Stand einmal abzuholen und zu fragen, wo steht ihr denn? Wie beeinflusst ihr euch gegenseitig? Und sowas dann am Ende des Tages durch Fragebögen und durch Interviews aufzuarbeiten, ist einer meiner nächstjährigen Herausforderungen, die ich mir stellen werde. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn möglichst viele mitmachen.
Was erhoffst du dir von den Studien, die du durchführen wirst und auch deiner ganzen Promotion?
Ich habe relativ viele PartnerInnen dabei, also die IHKs, die Landratsämter, die mich da auch in dem Bereich unterstützen. Und am Ende des Tages wäre es natürlich schön, wenn man gemeinschaftlich auch überlegt, wie kann man den gesamten Kreis dann weiter fördern und was brauchen die einzelnen Unternehmen. Also das wäre so der praktische Style. Und wenn ich jetzt auf den akademischen zurückkommen würde, hier Vorbilder, dass andere Regionen auch von der Region Heilbronn-Franken vielleicht was lernen können.
Das heißt, schaut nach Hohenlohe, da wissen die Leute, wie es läuft und wie es funktioniert.
Ganz genau.
Stark. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind schon am Ende von unserem Podcast angekommen. Ich glaube, das Angebot steht, wenn noch weitere Fragen bestehen oder wenn eben auch Unternehmen Interesse haben, bei diesem Feldversuch, bei dieser Feldstudie mitzumachen, dürfen sie sich gerne bei dir melden.
Jederzeit gern.
Und ansonsten sage ich mal herzlichen Dank dir, Elisabeth, für diese wunderbare Folge, für den Einblick in das, was euer Unternehmen macht und auch in deine Arbeit.
Vielen lieben Dank.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast, lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.